Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hi, Sie funkeln, Sie glitzern und Sie wollen sie haben. Da bin ich ganz sicher. Unsere VIPs Serena Williams und Brooklyn, der Sohn der Beckhams, gibt's viel drüber zu reden heute. Wahrscheinlich war ich wieder einen Moment umgehauen von dieser Extravaganz auf dem Tennisplatz.
The greatest of all time, Serena Williams.
Yes, bei den US Open. Und es war ein echter Hit, Serena Williams. Nicht nur, weil sie gewonnen hat, jetzt auf ihren letzten Tennismetern, sondern natürlich auch wegen des extravaganten Outfits mal wieder. Glitzerumhang, Diamanten auf den Schuhen und die eigenen Initialen. Also das war wirklich ein sehr extravaganter Auftritt zu ihrem Sieg. Und darüber sprechen möchte ich jetzt mit Beatrice Angut-Ola. Sie ist Gründerin der Kreativagentur Apia Productions und Gründerin von Fashion Africa Now, Deutschlands erster Plattform, die sich kritisch mit Mode auseinandersetzt, mit Stereotypen bricht und ein ja neues Narrativ erzählt. Hallo.
Hallo.
Also kurz mal zu dem Gesamtoutfit. Ich habe ja nur ein paar Elemente aufgezählt. Also was war aus Ihrer Sicht das Beeindruckende?
Also ich muss erst mal sagen, also ich fand es phänomenal. Also Serena in so einem Outfit zu sehen, hätte ich mir selber auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen können. Aber für mich, ich fand diesen Umhang, also weil der ja auch so ein bisschen, ne, auf dem Boden dann auch entlang schwebte, fand ich wirklich amazing. Also man muss auch einfach sagen, es ist Serena Williams. Also diese Karriere ist bis dato noch nie da gewesen. Ich habe ja den Film King Richard gesehen. Wenn man da einfach nochmal auch mitbekommt, wie das tatsächlich war in der Familie und wie auch dann ihr Stellenwert war gegenüber ihrer Schwester. Und sie hat es sich verdient, finde ich. Also ich finde dieses Outfit, it's her reward. Ne? Also es ist wirklich für so eine Tennislegende, die jetzt auch sagt, that's it. Wobei ich weiß wirklich nicht, also ob sie das durchhalten kann. Aber die jetzt wirklich announced, das ist es. Da gehört dann so ein Outfit dazu.
Lässt sich dieser Stil eigentlich ja dann zu etwas auch zusammenfassen? Also wir hatten viel Schwarz, viel Glitzer, die Initialen. Was wären so Attribute, mit denen man das noch zusammenfassen könnte?
Ja, also ich meine, schwarz, also ich würde das auch so jetzt aus meiner Perspektive auch einfach interpretieren. Ne? Also gerade in den USA auch zu den Zeiten, ne, der Black Lives Matter Bewegung oder auch davor schon, ne, die Bewegung, wo es halt einfach dieses Outfit schwarz so prägnant war, um halt einfach ein Statement auch damit zu setzen. Und es hat halt immer schon auch so was Revolutionäres tatsächlich, finde ich. Und es spiegelt halt auch einfach so eine Identität, eine Community, eine Haltung, dass ich glaube, also sie hat sich das natürlich alles ganz bewusst durchdacht. Und dann auch mit diesen Diamanten. Also ich meine, wo liegen diese Diamanten? Die sind auf dem afrikanischen Kontinent. Also das ist so ein Zusammenspiel, finde ich, so von also Herkunft, Identität und ihrer eigenen modischen Assoziation und Kreation. Weil ich glaube, da kommt auch noch eine Menge von ihr.
Also das heißt, ich kann in dem Gesamtkontext kann man dieses Outfit eben nicht als dekadent, sondern als eher empowernd verstehen?
Genau, genau. Also weil ich habe ja so einiges beobachtet, wie darüber gesprochen wird, und das ist nicht dekadent, weil es ist Serena Williams, ihre Karriere ist unfassbar, unglaublich, und das sind einfach Stilelemente, die auch einfach nochmal mit einher die afrikanische Kultur widerspiegeln. Das sind Stilelemente, die das einfach positiv hervorheben, und das ist wirklich Empowerment pur. Also klar hat man das so auch noch nicht vielleicht öfter auf dem Tennisfeld gesehen, aber man muss das wirklich so im Ganzen sehen. Wer ist Serena Williams? Wie ist ihre Werdegang? Und sie steht auch einfach als eine Mode-Ikone inzwischen, sie ist ein Idol. Und deswegen für ganz viele schwarze Frauen, mich auch einbezogen, ist es so, wow.
Aber wie genau konnte sie das werden? Also was prädestiniert sie dazu, Mode-Ikone zu sein?
Ich glaube, also dadurch, dass sie auch schon immer auf dem Tennisfeld auch immer wieder für gewagte oder auch so ungewohnte Farbkombinationen oder auch, finde ich, so ihre Look-Creation, dass sie damit einfach schon außen vor war und damit einfach schon so ein Stück weit sich abgegrenzt hat von anderen TennisspielerInnen. Und ich glaube jetzt auch so mit ihrer eigenen Linie, es bei Serena, also ich meine, sie mag natürlich alles figurbetont, elegant, weiblich, Weiblichkeit, das ist wirklich so ihr Credo. Und ich finde, dass sie im Sport, wenn man sich das halt einfach auch nochmal so aus der Sichtweise anschaut, ne, da ist sie eine Mode-Ikone. Also ganz klar. Also so wie sie bisher aufgetreten ist und auch dann in Kombination mit ihren Haarfrisuren, das ist ein Look. Das ist einfach ein Look, den sie da kreiert hat über die Jahre.
Was war denn der größte, nennen wir es vielleicht jetzt mal Flash-Moment oder die zwei, drei Accessoires, die sie am meisten weggefegt haben? Und vielleicht war ja irgendwann auch mal irgendwas das Gegenteil und nicht alles nur toll.
Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht alles, jedes Outfit von ihr im Korb, aber ich mag, sie hat ja auch immer gerne so Jumpsuits getragen und das fand ich halt auch irgendwie super elegant, weiblich, irgendwie auch einfach so ja klar, sexy, aber nach wie vor sportlich. Das fand ich auch immer ganz interessant bei ihr und dann auch so diese Farbkombination, irgendwie so Pastelltöne und aber auch außerhalb des Tennisplatzes, ne, hat sie halt auch immer, finde ich, einfach eine gute Qualität bewiesen. Also letztmalig, ich meine, es ist auch meine Lieblingsfarbe, Altrosa, aber was sie bei der Hochzeit von Harry und Meghan getragen hat, fand ich auch on point. Ihrer Figur absolut gerecht. Der Schnitt, diese Falten an der Hüfte entlang, wie die Schultern betont waren, super. Und sie hat einfach, finde ich, Stil. Also sie hat so dieses gewisse Etwas, was nicht, finde ich, zu viel ist, aber es noch einfach in einem Umfang ist, was absolut qualitativ hochwertig ist.
Sie hörten einen Stilikone, Serena Williams Talk im Deutschlandfunk Kultur mit der Gründerin von Fashion Africa Now, Beatrice Angud-Ola. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke.
Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern, das wären Fußballstar David Beckham und Ex-Spice Girl Victoria Beckham. Diese Beckhams, ja. Ich fände es ja ziemlich erschlagend im Abgang. Bekannter werden als die? Schwierig. Irgendwo so gut drin werden können wie die? Schwierig. Und bei allen Versuchen dabei, das zu erreichen, stets öffentlich beobachtet werden? Noch schwieriger. Und damit lässt sich vielleicht ein bisschen erahnen, was der 23-jährige Brooklyn Beckham durchmacht, der Sohn von Victoria und David. Der ist gerade erst verspottet worden, als er seine Kochkünste auf Instagram zeigen wollte.
Hi Vogue, it's Brooklyn. And today I'm going to be cooking for my fiancée Nicola. I'm going to be making a pasta dish in this giant cheese wheel. It's actually the first time I'll be opening the cheese wheel, so hopefully it goes to plan.
Brooklyn Beckhams Kochkünste, die beobachtet Vera Glocke ganz genau. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Teil des Inszenierungspodcasts Fashion the Gays. Hallo.
Hallo.
Brooklyn Beckham ist ja mittlerweile mit sehr verschiedenen Tätigkeiten in Erscheinung getreten, vielleicht um aus dem Schatten seiner Eltern zu treten. Was genau hat er denn schon alles, also gemacht, will ich gar nicht fragen. Er hat durchgemacht.
Ja, die Karriere von Brooklyn Beckham zeichnet sich durch schnell wechselnde Stationen aus. Er hat unter anderem schon als Fußballer gearbeitet, als Model, als Fotograf. Und ja, mittlerweile tritt er vor allem als Koch in Erscheinung. Und das zum Beispiel bei Videos bei der Vogue oder auch in Fernsehshows. Und ja, angefangen hat das während Corona. Da hat er sich im Zeitraffer gefilmt in seiner Küche, wie er kocht und diese Videos dann bei Instagram hochgeladen. Und ja, weil die teilweise dokumentieren, wie er relativ einfache Gerichte zubereitet, das aber mit einer sehr enthusiastischen Art, haben die mittlerweile so eine Art Kultstatus erreicht.
Also einfach muss ja nicht schlecht sein, ne? Kann er denn kochen?
Ja, nicht auffällig gut, muss man sagen. Es gibt Momente, die auch etwas Amateurhaftes sogar haben. Er schafft es zum Beispiel, nur einmal unter Anstrengungen einen Parmesanleib aufzuschneiden, muss einmal 3 Fische frittieren, bis einer dabei ist, den man essen kann, und kommt in den Kochshows teilweise nur dazu, einzelne Komponenten des Gerichts zu kochen. Und ich finde aber, dass diesem Amateurhaften auch etwas sehr Charmantes teilweise anhaftet, weil viele Personen haben ja während Corona auch nochmal angefangen zu kochen und zu backen. Und bei denen ist es aber eben in so einer Unsichtbarkeit eigentlich geblieben, wie die sich auch entwickelt haben. Und bei Brooklyn Beckham wird das jetzt aber natürlich sichtbar, einfach weil er sofort in Fernsehshows ist. Und ja, genau das, dass Brooklyn für alle seine Unternehmungen teilweise so große Plattformen bekommt, das wird unter anderem in den sozialen Medien auch stark kritisiert.
Also das heißt, man kann sagen, insgesamt kommt er nicht so gut weg für das, was er da performt?
Ja, es lässt sich so eine starke Aufspaltung beobachten. In den sozialen Medien und vor allem bei TikTok gibt es starke Kritik und vor allem auch Hohn für diese Kochvideos. Gleichzeitig wird er aber auch von großen Medien sehr stark unterstützt. Zuletzt waren das zum Beispiel die Vogue und die Variety, aber auch in der Vergangenheit hat er mit super erfolgreichen Institutionen zusammengearbeitet. Er hat zum Beispiel als Fotograf Werbekampagnen für Burberry fotografiert und ja sein Fotoband bei Random House veröffentlicht. Das heißt, ein sehr prestigeträchtiges Verlag. Und diese Gleichzeitigkeit von Kritik bei Social Media auf der einen Seite und institutioneller Unterstützung von zum Beispiel Printmedien auf der anderen Seite, das finde ich schon so eine interessante Gleichzeitigkeit. Es wirkt so, als würden die Medienunternehmen Brooklyn extrem zielorientiert als Star promoten wollen, während eine politisierte Community vor allem von Gen Z dieses Vorgehen in den sozialen Medien eben stark hinterfragt.
Wofür wird er denn genau kritisiert und wie genau findet diese Kritik bei TikTok statt?
Ja, die Kritik findet im Rahmen des Diskurses um Nepotism, also Nepotismus, statt. Das heißt quasi so eine Art Vetternwirtschaft oder Klüngel. Und das ist eine Debatte, die gerade vor allem bei TikTok sehr groß ist. Dabei geht es darum zu kritisieren, dass viele junge Stars, die zum Beispiel gerade in Hollywood Karriere machen, das vor allem machen, weil ihre Eltern auch schon Stars sind, so der Vorwurf, oder weil sie starke soziale Beziehungen eben im Showbiz haben. Das heißt, sie erarbeiten sich diesen Ruhm nicht selbst, sondern haben eben sehr großes soziales Kapital. Und dort stellen Beiträge, die mit Nepotism Baby oder Nepo Baby verhashtagt sind, schon ein eigenes Genre dar. Und dazu gehören eben auch Videos über Brooklyn.
Okay, so of all the discourse about Nepotism Babies, I think I've decided that my least favorite one, at least at the moment, is Brooklyn Beckham. He probably is a nice person in real life. I don't fucking know. But just in terms of the new wave of nepotism babies in Hollywood, he irks me in a way that the other ones don't.
Maybe it's because it feels like he doesn't have a personality. Maybe it's because he doesn't try to have talent. Like, he's not even like I worked really hard to be here. Like, he just really shows up and is just like, hey, I'm here.
Ja, Brooklyn wird deshalb als sehr unangenehm wahrgenommen und als Bad Nepo Baby bezeichnet, weil er, so der Vorwurf, seine Privilegien nicht reflektiert und für jedes neue Hobby, das er anfängt, große Sichtbarkeit und Unterstützung bekommt. Und was die Debatte um Nepotismus vor allem zeigt, ist, dass diese vom Tellerwäscher zum Millionär bzw. Star-Narrative gerade sehr stark hinterfragt werden. So werden in der Debatte vor allem Prominente stark kritisiert, die lange Zeit so getan haben, als hätten sie sich eben selber sozusagen aus dem Arbeitermilieu hochgearbeitet und eben nicht reflektiert haben, dass dem nicht so ist. Wo das gerade total präsent ist, ist zum Beispiel bei Kim Kardashian oder auch Kendall Jenner, die immer wieder betonen, dass sie es aus ihrer eigenen Kraft geschafft haben. Und bei Brooklyn lassen sich diese Verbindungen ja überhaupt nicht verstecken. Er ist ja auch aktuell noch das Kind, vor allem von Victoria und David Peckham, würde ich sagen, aber da eben mit besonders großer Reichweite.
Ist er ein Influencer?
Ja, Brooklyn hat eine super große Reichweite, über 14 Millionen Follower. Und man könnte ihn schon als Influencer bezeichnen, da er Markenkooperationen hat. Und trotzdem würde ich sagen, dass er erstmal nicht als Influencer in Erscheinung tritt. Unter anderem, weil er eben nicht darauf angewiesen ist, seinen Alltag mit Produktplatzierungen zu verknüpfen, um so Geld zu verdienen. Und dadurch, muss man sagen, bleibt ihm auch so eine gewisse Peinlichkeit, die mit Influencern und ja auch den Anfängen von Influencertum vor allem einhergehen, verschont. Und so hat er eigentlich die Möglichkeit, würde ich sagen, sich vor allem als Künstler zu inszenieren, der sich immer wieder neu erfindet mit diesen ganzen Hobbys, die er immer wieder zu Karrierewegen eigentlich so ausarbeitet. Und er selber, das finde ich ganz interessant, sagt auch, dass er sehr froh ist, dass es in seiner Familie noch keinen Koch gab, weil er darin natürlich jetzt so eine Karriereentscheidung sieht, die es ihm ermöglicht, ein eigenes Standbein aufzubauen, sich so ein Stück weit abzugrenzen, dabei aber auch weiterhin ja die Brand Beckham weiterzuführen.
Gute Strategie, denn Fußball und Girlbands sind ja bekanntlich verbrannt. Zu Brooklyn Beckham, den Victoria und David Sohn, war das Vera Glocke hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Der Wolfgang-Hahn-Preis geht im kommenden Jahr an den Künstler Francis Alice. Der in Mexiko lebende Belgier erhält die Auszeichnung für seine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Widersprüchen, ungleichen Lebenswirklichkeiten und Konflikten, wie das Kölner Museum Ludwig bekannt gab. Der dortige Direktor Yilmaz Givior würdigte Alice als vielfältigen Künstler, der über mediale Grenzen hinweg arbeite und Themen wie Migration und Globalisierung in sein Schaffen einbeziehe. Der Wolfgang-Hahn-Preis zählt zu den höchst dotierten Ehrungen für zeitgenössische Kunst. Bis zu 100.000 Euro fließen in den Erwerb eines Werks des Preisträgers für das Museum Ludwig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nach Einschätzung des Intendanten beim Hessischen Rundfunk in der größten Krise seit jeher. Aufgabe sei es nun zu überprüfen, ob die Struktur der Häuser, aber auch der Inhalt noch zeitgemäß seien, sagte Florian Hager dem eigenen Sender und bezog sich dabei auf die Auswirkungen der Affäre um RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Hager dämpfte aber die Erwartungen auf schnelle Veränderungen.
Wir haben da noch einiges vor uns. Das wird leider nicht von heute auf morgen gelingen. Aber deswegen klingt es jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, in dieser Krise steckt tatsächlich auch eine Chance, dass wir die Reformen, die wir jetzt auch seit Jahren so ein bisschen vor uns herschieben und die uns allen bewusst sind, dass wir die jetzt auch konsequent angehen, im HR, aber eben auch in der ARD und dadurch die Chance nutzen, die Reform so hinzukriegen, dass wir auch für die Zukunft relevant sind und nachhaltig ein öffentlich-rechtliches Angebot aufbauen können.
Der Intendant des Hessischen Rundfunks Florian Hager. Auch die Vorwürfe der Politiknähe gegen den Norddeutschen Rundfunk sind weiter Thema. Einem Bericht des Stern zufolge wandten sich mehr als 70 NDR-Mitarbeitende in einem Brief an die eigene Führungsebene und forderten eine lückenlose Aufklärung. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker fordert, ein Buch des AfD-Politikers Björn Höcke als jugendgefährdend einzustufen. Dafür werde er sich bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz in Bonn einsetzen, erklärte Becker in Wiesbaden. Es geht um ein Buch in Interviewform aus dem Jahr 2018 mit dem Titel »Nie zweimal in denselben Fluss«. Es sei eine Ansammlung von Verschwörungstheorien, Antisemitismus und rechtsextremistischem Gedankengut, das nicht in die Hände junger Menschen gehöre, sagte der CDU-Politiker Becker. Björn Höcke ist Chef der AfD in Thüringen und darf gerichtsfest Faschist genannt werden. Frankreichs Ex-Präsident François Hollande leiht seine Stimme einer Zeichentrickfigur. Er hat eine Sprecherrolle in dem französischen Comic Silex and the City übernommen, der in der Steinzeit spielt. Hollande sei ein sagenhafter Komiker, sagte der Zeichner Jules der Nachrichtenagentur AFP. Der Autor der gleichnamigen Arte-Serie will seinen Film im Herbst kommenden Jahres herausbringen und hat dafür auch noch andere Prominente verpflichtet, zum Beispiel den französischen Schriftsteller Frédéric Becbédé und die belgische Autorin Amélie Nothomb.
Wer bin ich? Wo ist zu Hause? Welche Krisen machen der Welt zu schaffen? Das sind sehr gewaltige Elementarfragen und all diese packt Natscha Vollenweider gerne in ihre Graphic Novels. Und als wir zuletzt gesprochen haben, vor 5 Jahren, da war ihre Welt noch eine andere. Da war sie gerade von Argentinien nach Deutschland gekommen, hatte ihre Partnerin hier kennengelernt und über das Ankommen erzählt in Deutschland in Fußnoten. Inzwischen ist fast alles anders. Sie ist getrennt, lebt wieder in Argentinien und sie reflektiert sehr persönlich, was das mit ihr macht, in ihrer neuen Graphic Novel Zurück in die Heimat. Ein Buch über Neuanfang, über deutsch-argentinische Zerrissenheit, sehr lakonisch und in Schwarz-Weiß. Und da sprechen wir drüber, aber erstmal kurz noch über das Buch davor, Fußnoten.
Ich habe das erste Comic gemacht, das, also Fußnoten. Das geht um meinen Aufenthalt in Deutschland. Mhm. Und da war auch diese Beziehung auch drin. Irgendwie konnte ich damit auch dort Fuß fassen. Und vieles habe ich gelernt, auch durch diese Beziehung. Dann habe ich irgendwie diese Welt, diese schöne Welt, die ich mich vorgestellt habe, in Deutschland war plötzlich auch nicht nur wegen Liebe schwierig, sondern auch wegen Genehmigungen, Aufenthaltsrechte schwieriger geworden. Und irgendwie, dann dachte ich ja, ob ich das weiter für mein Leben haben wollte oder nicht, weil irgendwie als Ausländerin ist man dort, also wenn man nicht EU-Bürgerin ist, es gelten andere Regeln. Für mich war das einfach zu viel, sozusagen. Und wie viel musste ich riskieren für mein Leben in Deutschland? Wo fühle ich mich wohl? Und es geht auch um Freiheit. Und deswegen dachte ich, ja, vielleicht wäre auch interessant zu erzählen, weil viele Geschichten sind von den globalen Süden im Norden, diese Migrationsgeschichten generell. Mhm. Und da wollte ich dann halt das erzählen, wie wäre, wenn andersrum wäre.
Eine umgedrehte Perspektive jetzt quasi.
Genau.
Was war Ihnen denn wichtig dabei in der Art, wie Sie das erzählen, stilistisch?
Das ist wie eine Mischung von Essay, literarisches Essay, so grafisches Essay mit traditioneller Comic-Erzählungsweise. Irgendwie hat sich so ergeben, halt, dass ich zurückkam und wirklich wusste nicht, was ich tun konnte. Weil dort in Deutschland ist es einfacher, als Künstler oder Künstlerin einen Weg machen, auch in Europa. Und hier nicht.
Wir kommen gleich noch auf diese Fragen, auch auf den Vergleich zwischen Deutschland und Argentinien. Ich würde gern noch kurz beim Stilistischen bleiben, wo es ja zum Beispiel auch darum geht, innere Vorgänge zu reflektieren. Und das kann auch mal über Seiten sein. Und dann ist da zum Beispiel ein großer schwarzer Vogel, ein Symbol der Angst, riesengroß. Erstmal viel größer als Sie. Aber dann steigt diese Figur, dann steigen Sie auf diesem Vogel und fliegen davon. Da fragte ich mich, ist das also doch nicht nur eine Erzählung von Traurigkeit und von Angst oder von Resignation, sondern auch eine Erzählung von Hoffnung?
Ja, voll. Es ist schwierig, etwas Gutes zu sehen, wenn alles rumherum explodiert, selbst in Europa. Das hätte ich nie erwartet. Als ich zurückkam, dachte ich, bueno, Europa bleibt wie es immer. Und hier auch, vielleicht kann man Brücke bauen, ich kann hin und her fahren und es geht irgendwie. Es gibt auch Hoffnung. Ich glaube, die Hoffnung ist in der kleinen Umgebung. Also nicht auf der großen Ebene, weil man blickt in die Richtung und es ist dann ein bisschen dunkel.
Aber ich muss doch zwei große Ebenen mal aufmachen, und zwar Deutschland und Argentinien, und die gegenüberstellen. Welches Argentinien haben Sie denn nach den Jahren in Deutschland wieder vorgefunden? Was war da anders als vorher?
Man lebt in Krisenmodus. Es ist schlimmer geworden sogar. Das wusste ich ja, als ich zurückkam, dass sowas passieren konnte. Aber andererseits, es gibt auf dieser sozialen Ebene, fühle ich mich wohl mit den Menschen, die rumherum sind, so meine Familie, meine Freunde, so Sachen, dass ich in Deutschland nicht so tief gefunden habe. Ich vergleiche halt immer diese Geschichte mit dem Zeit und diese Pünktlichkeit, und das sind andere Regeln, die die Gesellschaft organisieren. Hier ist das Gegenteil, ne? Und wenn man so vertaktet ist, das habe ich dort gelernt in Deutschland. Und wenn man zurückkommt in einem Ort, wo es nicht der Fall ist, man kommt in eine Durcheinander. Also was ich neu in Argentinien fand, die soziale, die Freundschaft, diese Kooperation. Wenn man in Krisenmodus lebt, ständig, man baut schneller so solidarische Verbindungen.
Was war Ihnen wichtig bei der Darstellung von Argentinien in Ihrem Comic?
Es gibt in dem Comic eine rote Fade, denn es nicht nur um meine Liebesgeschichte, sondern auch über eine Kolonialgeschichte. Also jetzt bin ich hier, lebe ich wieder in Argentinien, und man konfrontiert sich mit dieser Kolonialgeschichte.
Ich möchte auf eine spezielle Verbindung noch kommen, die Sie im Buch ja auch zum Thema machen. Man sieht Sie da quasi mit Dokumenten oder Büchern in der Hand. Das ist eine Interaktion zwischen Deutschland, Argentinien, eine heftige Szene. Sie lesen, dass Ihr deutscher Uropa ein Nazi war. Wann und wie genau haben Sie das erfahren?
Also so genau habe ich erst erfahren, als ich zurückkam. Mein Vater hat mir einmal erzählt, dass er ein überzeugter Nazi war. Man glaubt das nicht so richtig. Man denkt, ah, nein, es kann nicht so wahr sein. Aber man hat manchmal Dokumente, die das bestimmen. Meine Großmutter hat nie so viel von seinem Vater gesprochen. Sie wollte auch nicht so richtig Deutsch lernen. Der hatte diese Meinung, hat aus Argentinien nach Deutschland zum Beispiel Geld geschickt in die Partei, aber mehr nichts. Also man kann schon merken, wie prägend war diese Ideologie weltweit, auch für die Deutschen, die nicht selbst in Deutschland gelebt haben.
Das erfahren Sie, nachdem Sie 6 Jahre in Deutschland gelebt haben und wieder nach Hause kommen. Das ist schon krass.
Ja, weil früher konnte ich diese Bücher und diese Dokumente nicht lesen. Ich konnte kein Deutsch. Es lagen diese Bücher dort in der Bibliothek, im Regal, und niemand wusste genau, was es ist. Deswegen habe ich meine Mutter gesagt, Mama, bitte nicht diese Bücher wegwerfen, weil ich die lesen will. Und dann war ich hier und ich hatte nicht so viel zu tun und ich war immer noch sehr von Deutschland geprägt. Die Sprache, die Kultur, die Geschichte und alles.
Die Pünktlichkeit.
Und ich war so cool. Die Pünktlichkeit, ja. Ich habe manchmal hier Probleme wegen Pünktlichkeit. Ich habe zum Glück diese Verbindung zu Deutschland nicht verloren. Dann fühlt sich auch wieder so wie in zwei Welten zu wohnen.
Und wo ist zu Hause?
Ich fühle mich zu Hause in Argentinien, auch weil ich fühle mich nicht begrenzt wegen Aufenthaltsgeschichten. Also wenn man das nicht kennt, es ist wirklich der Horror. Das habe ich hier nicht mehr. Aber natürlich gibt es andere Probleme. Weißt du, wir leben hier mit jetzt einer 90% Inflationsrate. Selbst den Euros, die ich mal ab und zu verdiene, reichen auch nicht mehr, weil alles wird teurer jeden Monat. Wo fühle ich mich zu Hause? Ich fühle mich hier zu Hause, ja. Wegen der Sprache, die Kultur. Und zum Glück, ich habe immer noch weiter so Verbindungen zu Deutschland, aber irgendwie nochmal auswandern würde ich das nicht machen. Das habe ich mal gemacht, hat es nicht geklappt und jetzt bin ich zurück und ich denke, ich bin jetzt zu alt dafür.
Nacha Vollenweider, gracias por la entrevista y todo lo mejor.
Gracias.
Ja, und Ihr neues Buch, also das Buch von Nacha Vollenweider, Zurück in die Heimat heißt das. Das ist bei Avant erschienen, hat 200 Seiten, kostet 22 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur.
Der Vorsitzende Richter beginnt mit der Zeugenvernehmung. Es wird aufgerufen, die Strafsache 5 2 STE 18 aus 17, 5A 1 aus 17 gegen Franco Hans A.
Der Zeuge kommt herein. Halbglatze. Schwarze Brille.
Und Sie hören eine Gerichtsverhandlung im Theater. Genauer gesagt ist es ein Ausschnitt aus einem Projekt, das dieses Jahr fast täglich beim Kunstfest Weimar zu sehen ist. Werwolf-Kommandos heißt das, gelesen. Und diskutiert werden da Ausschnitte aus Verhandlungen gegen Rechtsterroristen, also etwa aus dem Prozess gegen den Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke oder aus dem Verfahren gegen den Bundeswehrsoldat Franco A. Warum das Theater Gericht spielt, darüber spreche ich mit der Regisseurin von Werwolf-Kommandos, mit Marie Schwesinger. Tag, Frau Schwesinger.
Hallo, guten Tag.
Sie waren selbst bei mehreren Prozessen gegen Rechtsterroristen anwesend. Was hat Sie daran interessiert und wie schauen Sie als Theatermacherin auf das Prozedere einer Gerichtsverhandlung?
Als Regisseurin hat mich natürlich erstmal der Gerichtssaal sehr interessiert, weil es ein Raum der Sprache ist, also ähnlich wie der Theaterraum, wo sehr viel über die Sprache konstituiert wird. Und das hat mich bei den Gerichtsverhandlungen sehr interessiert. Also ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, ich habe davor viel zu dokumentarischen Stoffen gearbeitet und habe mich lange mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen auseinandergesetzt und kannte daher schon, sag ich mal, so ein bisschen das Prozedere eines Gerichtsprozesses und hatte dann irgendwann ein wahnsinniges Interesse, einmal selber Prozessbeobachterin zu sein und bin dann Ende November 2020 das erste Mal zum Gerichtsprozess um die Ermordung von Walter Lübcke und den Angriff auf Ahmed I. gegangen und war da von Anfang an sehr gefesselt und habe dann eigentlich im Nachgang des Urteils mit meinem Team zusammen entschlossen, da eben auch künstlerisch zuzuarbeiten.
Was genau hat Sie gefesselt?
Das sind Momente, in denen Fragen zurückbleiben. Das sind Momente aber auch, die einen wütend machen. Also beispielsweise gab es den Moment, dass das Plädoyer der Verteidigung des Mitangeklagten und dann im Endeffekt freigesprochenen Markus H. Darüber funktioniert hat, dass die Anwältin, die auch schon im NSU-Prozess dabei war und Ralf Wohlleben vertreten hatte, dass die ihr Plädoyer dafür benutzen konnte, um eine Stunde lang über den angeblichen Bevölkerungsaustausch in Deutschland zu sprechen. Und nicht unterbrochen wurde vom Gericht oder von anderen Anwesenden in diesem Gerichtssaal. Und sie hat diesen Vortrag gehalten in Anwesenheit der Familie Lübcke. Und das fand ich sehr schwer zu ertragen. Und ich glaube, da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was wird eigentlich in diesem Gerichtssaal wie gesagt, was darf gesagt werden, wo wird unterbrochen und wo gibt es vielleicht auch Verbindungslinien zwischen unterschiedlichen Prozessen, aber auch Formulierungen oder eben Ideologien, die in diesen Gerichtssaalen geäußert werden.
Beides sind Räume der Sprache, haben Sie nochmal betont, das Theater und das Gericht. Man könnte aber auch sagen, das Gericht sollte doch zumindest vom Bemühen her ein Raum der Sachlichkeit sein und das Theater ist ein Raum der Inszenierung und Emotionalisierung. Wie passt das zusammen?
Naja, wenn ich aus der Perspektive einer Theaterschaffenden auf diesen Gerichtsprozess draufschaue, dann fallen mir natürlich sofort auch Inszenierungsstrategien oder Selbstinszenierungsstrategien der einzelnen Beteiligten auf, besonders natürlich bei den Angeklagten, aber auch bei den Verteidigern ist mir das sehr stark aufgefallen. Und da ist es dann irgendwie interessant, das miteinander zu vergleichen oder eben gerade auch zu überlegen, wo fehlt vielleicht auch eine Form von Sachlichkeit oder wo wird eine Sachlichkeit behauptet, die aber ganz klar Strategie ist. Beispielsweise bei dem Angeklagten Franco A., der hat sich sehr, sehr stark als jemand inszeniert, der sehr sachlich dran geht, der gesagt hat, das ist das, was mir vorgeworfen wird hier, das entbehrt jeder Grundlage. Ich kann hier gut argumentieren, das ist alles ein großes Missverständnis. Und erst peu à peu ist rausgekommen, dass er eigentlich sehr, sehr ähnliche Begrifflichkeiten verwendet hat, wie die sehr rechts eingestellten Verteidiger im Lübcke-Ahmed-I-Verfahren von den Mitangeklagten. Und das ist, glaube ich, also das ist wichtig, dass man das da mit drauf achtet. Und das finde ich eben auch spannend, dann fürs Theater vielleicht auch zu dechiffrieren, wo eben auch Momente von Selbstinszenierung benutzt werden im Gerichtssaal.
Fürs Theater spannend ist natürlich auch die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Also das heißt, sehen wir da ein Szenenbild in einem klassischen Gerichtssetting bei Ihnen?
Also es gibt zwei unterschiedliche Projekte eigentlich. Also wir, Werwolf Kommandos ist ein größer angelegtes Projekt. Wir machen sowohl eine Inszenierung, ein Inszenierungsprojekt, auch, als auch ein künstlerisches Diskursprogramm. Und dieses Diskursprogramm, das läuft eben jetzt gerade schon. Das ist jeden Tag um 18 Uhr auf dem Theaterplatz in Weimar zu sehen. Das besteht dann eher aus, würde ich mal sagen, szenischen Lesungen, also sprich, es werden Texte kombiniert mit Musikeinspielungen oder mit Soundcollagen. Und dann gibt es noch Diskussionspanels, wo wir eben teilweise Betroffene, Anwältinnen, ExpertInnen eingeladen haben, um zu diesen Themen zu sprechen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch eine Inszenierung, die am 10. September im Deutschen Nationaltheater Uraufführung feiern wird. Und dort arbeiten wir sowohl mit Sprachcollagen als auch, würde ich schon sagen, manchmal Auszügen aus Protokollen. Also meine Kolleginnen und ich haben wirklich beispielsweise diesen gesamten Franco-A-Prozess protokolliert. Das sind insgesamt über 500 Seiten geworden. Und daraus haben wir dann ja eine Essenz draus gezogen, um beispielhaft an verschiedenen Szenen zu zeigen, wie ist es dort im Gerichtssaal abgelaufen und wo sind vielleicht eben auch die Verbindungslinien zwischen dem Prozess gegen Franco A. und dem Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke.
Was ist denn die Essenz daraus, dass das Theater sich den Sachen widmet, für die Gerichte zuständig sind?
Theater ist ein Raum, der Demokratie oder der Demokratiebildung, würde ich sagen. Und diese rechtsextremen Straftäter sind darauf aus, gegen die Demokratie vorzugehen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass eben Theater nicht nur ein Raum der Unterhaltung ist, sondern auch ein Raum der Verhandlung ist. Also ich meine, der Gerichtssaal ist auch ein Raum der Verhandlung, der Sprache. Aber im Theater, finde ich, werden ganz stark eben, wie wollen wir als Gesellschaft miteinander leben, verhandelt. Und welche Utopien und welche Dystopien gibt es und wogegen muss man angehen und wo merkt man, dass man einen Impuls hat, eigentlich aufzustehen und Nein zu rufen in diesem Gerichtssaal. Und dort hält man sich halt sehr stark an das Protokoll und im Gericht und im Theater. Genau, kann man vielleicht dann versuchen, nach Wegen zu finden, dem zu widersprechen, was man im Gerichtssaal gehört hat.
Marie Schwesinger, vielen Dank. Und wer Werwolf-Kommandos sehen möchte, da gibt es fast täglich eine Veranstaltung in Weimar und heute sogar mal in Erfurt, 18 Uhr mitten auf dem zentralen Platz, dem Anger. Außerdem werden die Lesungen live übertragen vom freien Weimarer Radio Lotte